Liebe Geschwister hier in Meckenheim, liebe Geschwister und Freunde an den Laptops und am Telefon, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Und wir wollen ihn wie jeden Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes beginnen, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke Martin, dass er kurzfristig eingesprungen ist mit dem Begleiten. Deswegen vertrete ich ihn heute bei der Einleitung. Irgendwie klappt das alles so. Meine Frau, die eigentlich vorgesehen wäre für den musikalischen Dienst, ist noch nicht so ganz in der Lage, das zu machen, wird in absehbarer Zeit irgendwann wieder anders werden. Der Wochenspruch für die nächste Woche findet sich im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4 und der Anfang von 5. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Im Zusammenhang mit der Geburt Jesu wird in der Bibel immer wieder von Freude geredet. Heute sind wir am 4. Advent, am letzten Adventssonntag, wo wir das immer schon so im Auge haben, dass ja unser Herr Jesus gekommen ist. Das Thema des Gottesdienstes, über das Lothar Mackin sprechen wird, heißt, der Vater sendet seinen Sohn. So hat es ja auch Gott gemacht. Er hat seinen Sohn in die Welt gesendet, als Jesus geboren war. Ich möchte am Anfang die allgemeinen Hinweise geben, die Abkündigungen. Wir haben jetzt in diesem Jahr keine Bibelstunde mehr, weil jeweils ein zweiter Gottesdienst in der Woche sein wird. Deswegen lade ich ganz herzlich ein zum Heiligen Abend, nachmittags 15 Uhr, zu unserem Heiligabend-Gottesdienst, eigentlich am Nachmittag. Es wird so ablaufen wie hier, aber wir werden ein Krippenspiel dabei haben. Das war ein Weilchen noch so eine Überlegung, wird das gehen? Jeder ist herzlich eingeladen. Wir machen es auch wie bisher ohne Voranmeldungen. Sollte wirklich ein solcher Andrang kommen, dass halb Meckenheim da ist, dann müssen wir uns überlegen, wie wir es machen. Ich kann es mir so nicht vorstellen, aber wir haben ja nach drüben noch eine Übertragung. Im Notfall kann man auch eine Tonübertragung nach oben machen. Der Heiligabendgottesdienst wird als Familiengottesdienst gehalten. Also die Kinder sind ja gerade auch am Krippenspiel interessiert. Und die Predigt wird dementsprechend zugeschnitten, auch von der Länge, dass es die Kinder am Heiligabend aushalten können hier. Also am kommenden Freitag 15 Uhr, am kommenden Sonntag 10.30 Uhr wieder unser Gottesdienst. Und ähnlich ist es dann der Silvesterwoche, am Silvesterabend 18 Uhr und am 2. Januar, den ersten Sonntag im neuen Jahr, dann 10.30 Uhr. Die anderen Gruppen fallen im Wesentlichen aus, aufgrund der Vorlagen, die wir ja haben. Der Tinnikreis trifft sich, wenn ich das richtig sehe, bei gutem Wetter. Und darunter verstehen die wohl, wenn es nicht regnet.
Aber dieses Jahr nicht mehr.
Dieses Jahr nicht mehr. Ich habe das hier anders verstanden, aber dann ist gut. Auch nicht online? Ah ja, gut, dann wird das nächstes Jahr, und da gibt's gutes Wetter, irgendwann im nächsten Jahr, dass man es dann praktisch machen kann. Noch ein paar Gedanken zu dem bereits gelesenen Wochenspruch. Da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege. Weihnachten, da wird über Freude gesprochen, als Jesus geboren war, da kamen die Engel als erstes zu den Hirten auf die Felder von Bethlehem und verkündigten denen, euch ist der Heiland geboren. Wir verkündigen euch eine große Freude und fürchtet euch nicht. Das waren die wesentlichen Aussagen, die man damals bei der Geburt Jesu zu hören bekam. Dabei waren die äußeren Umstände damals ja überhaupt nicht gut. Es war eine schreckliche Obrigkeit da. Da war der römische Oberbefehlshaber, könnte man sagen, der Kaiser Augustus. Der erlässt ein Gesetz, das alle Welt sich zählen lassen muss. Der überlegt nicht, wie das auf die einzelnen Menschen wirkt, wie das auf die einzelnen Familien wirkt. Es musste jeder sich an diese Bestimmung halten. Aber wenn es auch nicht gerade liebevoll gedacht war, es war doch eingeplant in Gottes Plan. Denn Jesus sollte in Bethlehem geboren werden. Und dadurch kam die Familie von Nazareth weg nach Bethlehem, damit das prophetische Wort sich erfüllte. Mag der Kaiser gewesen sein, wie er will. Er damals durch die Geburt Jesu ist so geschehen, weil er wie eine Schachfigur auf Gottes Schachbrett eingesetzt wurde. Dann gab es noch eine schlimmere Kreatur. Der König, der in Israel das Sagen hatte, Herodes, der sogar über Leichen ging. Und trotzdem wird uns in der Bibel gesagt, freut euch. Freut euch, warum? Weil Gott von oben herab auf die Welt sieht und weil Jesus einmal später erklärt hat, es fällt kein Haar auf die Erde, weder ein schwarzes noch ein weißes, ohne Gottes Zulassung. Es gab noch viele andere schlechte Dinge. Es gab einen Unterschied in der Bevölkerung zwischen Reichen und Armen. Und ganz unten waren die Hirten. Und die Botschaft, dass Jesus, dass der Retter kommen wird, kam zuallererst an die ganz unten. Ein wunderbarer Hinweis in der Heiligen Schrift. Wir dürfen dies auch für uns persönlich so annehmen, ganz gleich, wie es uns geht. Wir haben Geschwister, die schwer krank sind, einige, die unter Schmerzen zu leiden haben, einige, die einen Blick dafür haben, dass es vielleicht bald hier zu Ende gehen wird. Und trotzdem darf jeder wissen, freut euch, weil Gott alles in der Hand hat, weil er das seine Liebe bewiesen hat, dadurch, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Ich möchte bitten, dass wer aufstehen kann, sich erhebt und wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass durch dich das Glück und die Freude in die Welt gekommen ist. Hab Dank, dass wir, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, wir das wissen dürfen, Herr, dass du in das Dunkel der Welt kamst, damit es hier hell werden kann. Hab Dank, dass wir, die wir an dich glauben, uns darüber freuen können. Und du kennst die vielen, die diesen Glauben noch nicht haben oder vielleicht auch gar nicht haben wollen. Hilf doch den einen oder anderen, dass er gerade auch in dieser Weihnachtszeit, in der Zeit, die so schwierig ist in diesem Jahr, einen Blick für dich bekommt und dass auch in sein oder in ihr Leben dadurch etwas von dieser großen Freude fällt. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied Freue dich Welt. Das geht in die gleiche Richtung. Freue dich Welt. Im Gemeinschaftsliederbuch, wer es zu Hause vor Augen hat, ist es die Nummer 26, aber wir haben es ja auch auf der Präsentation. Die ersten beiden Verse. Thank you. Schriftlesung aus Markus 12, Vers 1 bis Vers 12. Und er, der Herr Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holte. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen davon. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie und die anderen töteten sie. Da hatte er noch seinen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte zu sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und sie töteten ihn und sie warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Wort in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin das Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und sie gingen davon. Wir wollen noch für die Kinder beten und die Kinder dürfen dann zum Kindergottesdienst gehen, während wir dann noch singen 42, die Verse 1, 5 und 6, auch wieder wird's an die Wand gestrahlt. Und Herr, hab Dank dafür, dass wir dein Wort haben können. Hab Dank, dass du auch bei und mit den Kindern bist, dass du auch sie beim Kindergottesdienst segnen wirst. Amen. Ja, die Kinder dürfen jetzt zum Kindergottesdienst und wir singen gemeinsam Lied 42, 1, 5 und 6. Wie soll ich dich empfangen?
Amen. freue mich, dass wir heute zum vierten Advent zusammen sein dürfen und bin gespannt, was ihr darüber denkt. Den Text, der mir einfach ins Herz gefallen ist, der ist nicht so typisch weihnachtlich-adventlich, das gebe ich zu. Aber es hat mich nicht losgelassen. Immer wieder bin ich auf diesen Text zurückgeworfen worden in meinen Gedanken. Und da habe ich gedacht, gut, Herr, wenn du das willst, dann spreche ich über diesen Text. Dann will ich das auch so annehmen. Ich möchte einen Leitvers über dieses Thema stellen, der Vater sende den Sohn, aus Galater 4, Vers 4. Mir hilft das immer ein wenig, eine Richtung zu haben. Als aber die Fülle der Zeit kam, in unserem Weinbergsgleichnis war, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit kam, als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft, man darf sicher auch übersetzen, die Kindschaft empfingen, damit wir die Sohnschaft, die Tochterschaft, die Kindschaft empfingen. Eine Frage an euch, habt ihr schon mal einen Brief erhalten? Also einen Brief. So einen richtigen Brief, der so geschrieben wurde. Also nicht ein E-Mail oder eine WhatsApp oder eine Facebook-Nachricht, eine Sims, eine SMS, sondern einen richtigen Brief mit Briefmarke drauf und Text und im Umschlag. Ja, viele nicken, zumindest die Älteren. Bei den Jungen wäre ich mir dann immer ganz so sicher. Einen Brief. Ein Brief kann etwas sehr Schönes sein. Und die meisten werden zumindest schon mal eine Karte oder einen Urlaubsgruß bekommen haben. So eine kleine Postkarte, vielleicht aus Spanien oder sonst wo, wo jemand unterwegs war und dachte, ach, ich denke an Dankwart, dem schicke ich mal ein Kärtlein. Und ich habe so gedacht, ja, das ist etwas sehr Schönes. Als unsere Kinder klein waren, da habe ich mich zurückerinnert, da war ich eine Woche weg. Wir gingen damals mit unseren Azubis immer so eine Woche, so Kennenlernwoche nach Eppenbrunn. In dem Pfälzerwald hinten. Und dann hat man so eine Woche gehabt, wo man einfach Zeit miteinander verbracht hat. Die Gruppe konnte sich finden und als Ausbilder hat man ein bisschen Kontakt bekommen zu diesen jungen Leuten, dass er nicht nur irgendwie, war dann eine Person, man hatte ein Gegenüber, man hat sich einfach ein bisschen kennengelernt. Und in dieser Woche waren meine Kinder, waren noch recht klein, die Judith war gerade in der Grundschule, schicken mir meine Kinder einen Brief. Und den habe ich noch. Ich habe gedacht, ich kann euch nicht alles zeigen, aber den zum Beispiel, das ist vom Elias die Beigabe, der war noch im Kindergarten. Und die Judith, die hat ein paar Zeilen geschrieben, wie es so ein Kind, das anfängt zu schreiben, schreibt. Also man sieht das jetzt nicht auf die Ferne, so richtig fein hat sie sich Mühe gegeben. Und sie hat es überschrieben, lieber Papa, wie geht es dir? Ich lese jetzt nicht alles, ein Briefgeheimnis. Aber was ich damit sagen wollte, der Brief ist mir so wert, dass ich ihn über 25 Jahre aufhebe. Und ich werde ihn nicht wegwerfen. Er hat für mich Bedeutung. Warum? Warum kann ein Brief solch eine Bedeutung für uns haben? So ein Kärtlein uns so wichtig werden? Warum? Ich glaube, ein Brief lebt ganz stark davon, wer ihn geschrieben hat, vom Absender. Wer hat da an mich gedacht? Und da hat jemand an mich gedacht. Und was drückt er in dem Brief aus? Also einmal braucht es immer einen Absender. Wenn ein Brief hereinkommt, braucht es einen Absender. Es braucht jemanden, der einen Anlass hat, zu schreiben. Ob es ein Kärtlein ist oder ein Brief. Und es ist ein Inhalt darin. Da ist jemand, der hat an mich gedacht, der hat uns nicht vergessen, der erinnert sich an uns und er will Kontakt aufnehmen. Er will Kontakt aufnehmen oder Kontakt halten. Dann, was geschrieben steht, die Gedanken, die mitgeteilt werden. Es braucht also Absender, Empfänger, es braucht eine Botschaft, eine Mitteilung, ein Anliegen, das in dem Brief beinhaltet ist. Heute will ich euch fragen, an diesem vierten Adventssonntag, habt ihr schon mal einen Brief, eine Nachricht von dem himmlischen Vater von Gott erhalten? Wisst ihr, das ist meine Frage an diesem vierten Advent. Hat euch Gott schon einmal geschrieben? Hat Gott euch schon mal etwas abgesendet?
eine Botschaft für euch gehabt, euch gemeint, an euch adressiert, an euren Namen, an eure Person, an eure Adresse. Und das Zweite, was mich interessiert, ist, wenn dem so ist, was hat er uns wohl zu sagen, zu senden? Und in welcher Art schreibt er dir und mir? Das sind die zwei Fragen, die mich bewegt haben, als ich diesen Text betrachtet habe. Ich lese ihn jetzt, erschreckt nicht drüber, 1. Mose 37, 12 bis 24. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Da sagte er zu ihm: Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn: Was suchst du? Und er sagte: Ich suche meine Brüder. Ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen: Ha, siehe, da kommt der Träumer. So kommt nun, lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte: Lasst uns ihn nicht totschlagen. Ruben sagte zu ihm: Vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn, warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Soweit vielleicht dieser Text, der noch so gar nicht weihnachtlich klingt, so gar nicht heimelig, so gar nicht nach Kerzenschein und Tannenbaum und so gemütlich, sondern so hart uns erscheint. Ich möchte in drei Punkten mit euch über diesen Text nachdenken. Der Sendende und seine Sorge, der Suchende und sein Ziel und die Gesuchten und ihr Ziel. Mein erster Punkt, der Sendende und seine Sorge. Die Schrift ist ja ein wunderbares Wort. Es ist in einem Predigtband von Johann Albrecht Bengel, diesem großen Vater des schwäbischen Pietismus, der ist überschrieben, dieser Predigtband, mit Rede, Wort des Vaters. Rede, Wort des Vaters. Das wünsche ich mir jetzt für heute. Rede, Wort des Vaters. Was der Vater uns sagen will. Im ersten Vers unseres Textes finden wir einen schon sehr zentralen Hinweis. Da heißt es: um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Man überliest es fast. Es geht nicht um die Schafe der Brüder, sondern es geht um die Schafe des Vaters. Sehr wichtig und sehr interessant. Ein kleines Detail, aber sehr interessant. Dem Vater geht es um seine Schafe. Es geht ihm um seine Schafe. So werden alle Hirten aller Denominationen, egal in welcher Kirche zu Hause, sie alle werden immer nur die Schafe des Vaters weiden. Sie sind beauftragt, die Schafe des Vaters zu weiden, nicht ihre eigenen Schafe. Es ist nie Besitztum, sondern es ist Besitztum Gottes.
Der Mensch ist nicht Besitztum von mir. Selbst Eltern, ich habe mir das immer gesagt, besitzen nicht die Kinder, sondern wir haben sie als Geschenk. Wir begleiten sie ein Stück auf ihrem Weg. Sie sind uns anvertraut. Wenn Menschen in unsere Nähe kommen, in unsere Kreise, vielleicht hier eine Jungschar, dann sind die nicht unser Besitz. Da können wir mit denen machen, was wir wollen, mit Daniel seine Kinder, wenn die Jungschar kommen. Nein, nein, sie sind uns von Gott anvertraut. Wir haben auf sie zu achten. Wir weiden die Schafe des Vaters. Wir weiden die Schafe des Vaters. Sehr interessant, im seelsorgerlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus finden wir dreimal dieses Wort. Und immer heißt es, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Das dritte Mal, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Weide meine Schafe. Meine. Immer. Hochinteressant. Die Aufgabe der Söhne war also, die Schafe des Vaters zu weiden. Was aber liegt im Begriff des Weidens? Was ist Aufgabe der Menschen, die die Schafe des Vaters weiden? Ich habe es aus Hesekiel 34 im Positiven genommen. Da findet man in den Versen 11 bis 16 sehr viel dazu. Ich will nach meinen Schafen fragen, mich ihrer annehmen. Ich werde mich meiner Schafe annehmen. Ich werde sie retten, also aus Not herausführen. Ich werde sie herausführen aus den Völkern, aus allen Ländern sammeln. Ich werde sie ins Land kommen lassen. Ich werde sie weiden. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich selbst will sie lagern. Das Verlorene will ich suchen. Das Versprengte zurückbringen. Das Gebrochene will ich verbinden. Und das Kranke will ich stärken. All das liegt in dem Weidebegriff. Dass man nicht übertreibt die Herde. Wenn ihr auch Ruhe schenkt, wo sie es nötig hat. Dass man sich kümmert, wo was verletzt und krank ist, wo was nicht mehr kann. Wo vielleicht ein Tier allein ist, das nicht mehr nachkommen kann, weil es einen bunten Huf hat. All das ist Aufgabe des Weidens. Gute Plätze zu finden, wo sie auch grasen können. Aber eigentlich ja seltsam, dass man so lange darüber nachdenkt, was sollen die Brüder denn auch machen, wenn sie mit den Schafen losgehen, außer die Schafe weiden, oder? Ja klar, kann man was anderes machen, wenn man Hirte ist und vom Vater losgeschickt ist, als sich um die Schafe kümmern und weiden. Die Frage kann man ja stellen, ist doch logisch, wir haben gar keinen anderen Job. Ah ja, was sollen Hirten tun, wenn sie nicht die Schafe weiden? In Hesekiel 34 finden wir eine Mahnung. Wehe den Hirten Israel, die sich selbst weiden. Selbst. Aber man kann sich selbst weiden, wenn man eine Herde hat. Wie geht denn das? Wie kann ich mich denn selbst weiden, wenn ich eine Herde habe? Es ist sehr gut beschrieben in Hesekiel. Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Man nimmt die Herde in Besitz. Man missbraucht das Gut des Vaters. Man nimmt sich alles, was man nötig hat, aber man kümmert sich nicht recht darum. Das geht sehr einfach. Man missbraucht das Gut des Vaters. Das Erste, was mir wichtig war, es sind immer die Schafe des Vaters. Jetzt ein Blick in das Herz des Vaters, das ist sehr interessant. Was war die Sorge des Vaters? Im Alten Testament bei unserem Jakob. Jakob sagte, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Ach, der Vater sorgte sich um das Wohlergehen. Wie geht's den Brüdern draußen im Feld? Der Vater macht sich Sorge um die Söhne. Ein nicht allzu gebräuchliches Wort in unseren Tagen, Wohlergehen. Der Martin mahnt mich manchmal, er sagt manchmal, Lothar, manchmal kann ich mit Worten nicht so viel anfangen, die du da gebrauchst. Vielleicht ist das Wohlergehen so ein Wort. Ich gebrauch's ja nicht, steht in der Schrift. Aber es ist tatsächlich kein Wort, das man so typisch heute noch gebraucht, Wohlergehen. Deswegen habe ich mal nachgeschaut, zu welchem Grundwort es führt. Es steht dort im Grundtext Shalom. Interessant. Also es geht tatsächlich um Frieden, Heil, Wohlergehen, Unversehrtheit, so kann man es auch gebrauchen. Es geht um das Wohlergehen, das Wohlbefinden. Wir würden vielleicht heute so sagen in unserem Sprachgebrauch, schau, ob es deinen Brüdern gut geht und ob alles in Ordnung ist bei der Herde draußen. So würden wir vielleicht das übersetzen oder sagen. Guck mal, ob alles in Ordnung ist, ob es recht zugeht. Und wir haben einen Blick in das Vaterherz an dieser Stelle. Ein liebender Vater bekümmert sich um seine Kinder. Und das ist ein Phänomen. Tatsächlich ist es so, wenn das Verhältnis von den Eltern zu den Kindern gesund ist, immer nur dann. Ja, es gibt auch andere Verhältnisse, weiß ich. Aber wenn es gesund ist, dann bleiben die Kinder ein Leben lang. Die Kinder. Ein Leben lang. Rosalinde, ich guck mal dich an. Ja. Die Gedanken sind immer auch für die Kinder da. Man sorgt sich immer. Man sagt ja, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber man will für sie da sein. Sie im Leben begleiten. Und wenn es im Gebet ist, und wenn es darin ist, dass man einfach sagt, du kannst immer kommen, wenn du was auf dem Herzen hast. Ich will dir zuhören. Ein offenes Ohr für dich haben. Ich weiß noch, hab das vielleicht schon mal erzählt, unser Aaron ist so ein bisschen introvertierter Typ, ein ganz netter, aber so ein bisschen stiller, der viel mit sich ausmacht. Und wenn die Mutti ihn so gefragt hat, Aaron, wie geht's dir, was hast du vor und was machst du nächste Woche? Und dann hat er irgendwann immer gesagt, Mutter, du bist wie ein Kriminalkommissar, wir sind doch nicht im Kreuzverhör. Wenn ich dir sagen will, sage ich dir's schon. Und manchmal hat sie mir leid getan, die Heidi. Weil sie halt so ein Interesse hat an ihm. Dann habe ich zum Aaron gesagt, Aaron, vielleicht sehnst du dich mal nach einem Menschen, der sich so für dich interessiert wie deine Mutter. Vielleicht sehnst du dich mal nach einem Menschen, der sich so für dich interessiert wie deine Mutter. So interessiert sich der himmlische Vater für seine Söhne und für seine Töchter. So interessiert er sich. Er ist interessiert an unserem Wohlgefallen, an unserem Wohlbefinden. Wir haben einen Blick in ein Vaterherz. Denke nie, dass der Gott im Himmel in irgendeiner Form gegenüber dir gleichgültig sein könnte. Du bist ihm nicht gleichgültig. Er sorgt sich um dich und er sendet den geliebten Sohn, um nach dir zu fragen. Und, das ist wichtig, Antwort zu erhalten. Er möchte Antwort erhalten. Welche Antwort, habe ich mir gedacht, wird der Sohn dem Vater bringen, wenn er dir begegnet ist? Welche Antwort wird der Sohn dem himmlischen Vater bringen, wenn der Sohn dir begegnet ist? Lohnt sich genau auf die Worte des Vaters zu achten. Die erste Sorge gilt ja den Brüdern. Schau nach den Brüdern, aber dann auch nach den Schafen, nach der ganzen Herde. Das ist ein interessanter Blick, den wir im ganzen Neuen Testament auch wirklich wiederfinden, sehr deutlich. Jesus sagt in Johannes 10 im Gleichnis von guten Hirten, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Also noch andere Schafe wie nur die, die jetzt hier in dem Hof sind, was war das? Natürlich Israel. Sein Volk, sein geliebtes Volk, zu dem er zuerst gesandt war. Aber er sagt schon, ich habe noch andere Schafe. Zu denen muss auch dieses Wort kommen. Zu denen muss ich auch hinaus. Paulus drückt es im Epheserbrief so aus, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Er ist unser Friede, aus beiden eins gemacht, die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Also der Vater hat eine Sehnsucht nach den Kindern. Und er sorgt sich um unser Wohlergehen. Das ist wunderschön, das zu sehen, im Alten Testament vorgeschattet und in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Der Suchende und sein Ziel. Was sucht denn dieser Gesandte Josef? Was sucht er? Na, das, wozu beauftragt ist, die Brüder und die Schafe, logisch. Er ist nicht spazieren gegangen da draußen, sondern hatte ein Ziel. Er hatte ein Ziel, er hatte etwas im Blick. Er der geliebte Sohn hier bei Jakob, Josef im Neuen Testament, der geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Sie haben ein Ziel. Und beide sind sich sehr gleich in dieser Art. Die Antwort von Josef zu Jakob ist sehr schlicht. Ich will dich zu den Brüdern senden. Was sagt der Josef? Lass mal, ich habe noch eine Suppe auf dem Herd. Ich muss noch kurz rüber ins Zelt, mich ausschlafen. Oder ich habe da noch was vor, vielleicht morgen früh, dass ich da... Nein, da steht, hier bin ich. Hier bin ich. Das heißt so viel wie, ich stehe zur Verfügung. Ich bin ganz einverstanden damit, natürlich. Vater, wenn du willst, dann mache ich mich auf den Weg. Klar, er hinterfragt es nicht. Er ist eins mit dem Willen des Vaters. So ist auch Jesus. Eins mit dem Willen des himmlischen Vaters. Es ist nicht so, wie es manchmal dargestellt wird, wenn gesagt wird, was ist denn das für ein Vater, der seinen Sohn in so eine Welt schickt und weiß, dass er am Kreuz enden wird. Und das für ein Vater? Nein. Der Vater und der Sohn sind sich einig in diesem Weg. Der Vater schickt den Sohn und der Sohn geht freiwillig und mit vollem Einverständnis diesen Weg. Nicht im Zwange, sondern in der Liebe des Vaters und des Sohnes geht er ans Kreuz. Es ist kein gezwungenes Opfer. Ein gezwungenes Opfer taugt nicht, das sagen wir doch heute auch, oder? Wenn ich heute zum Helmut sage, du Helmut, in der Gemeinde ist eng, könntest du mal einen Tausender geben, der Helmut sagt, oh, im Moment geht gar nichts, aber wenn es unbedingt sein muss, wisst ihr, das ist doch nicht die Art, wie wir ein Opfer wollen, oder? Möchten, dass es jemand von Herzen und frei gibt und sagt, ach, ich habe da was, ich möchte es ins Reich Gottes geben. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Jesus ist kein gezwungenes Opfer. Er ist nicht gezwungen, in den Weg zu gehen, in diese Niedrigkeitsgestalt, in diese Knechtsgestalt eines Menschenkindes, dass er sich in diesen Simeon seine Arme geben muss. Nein, tut das ganz gern. Hier bin ich. Finden das in Jesus schön erfüllt. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut als eine Herrlichkeit des eingeborenen Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es noch im Johannesprolog, als der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Steht da, ist. Der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Jesus sagt, ich habe nichts von mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat. All das, nur das. Das Ziel Josefs und der Brüder, sind die Brüder zuerst, so auch bei Jesus, zuerst zum Volk Israel gesandt, doch bei Jesus schon geht der Blick hinaus auf die Heidenvölker. Als Jesus das Gleichnis von den Weingärtnern sagt, in Matthäus ist das ein bisschen ausführlicher geschildert wie bei Markus, da heißt es am Ende, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Simeon hatte auch diesen Blick. Er sagte, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das ist schön. Also Jesus ist das Licht für diese Welt, für jeden von uns, für alle Heidenvölker, für jedes Menschenkind, aber es ist tatsächlich bis heute auch zur Herrlichkeit seines Volkes Israel. Das Heil kommt aus den Juden. Das ist wahr. Sie sind die Wurzel. Dieses Volk ist die Wurzel und trägt die Wurzel des Heils, die Wurzel Isais. Diese Wahrheit bleibt ewiglich. Jakob sendet Josef von Hebron nach Sichem. Hebron liegt unterhalb von Jerusalem, westlich des Toten Meeres. Und bis nach Sichem, ich habe so auf der Landkarte geschaut, sind es ungefähr, es sind immer Entfernungen, die mich faszinieren, 80 Kilometer. Der Josef war ein junger Mann. 80 Kilometer schickt der Vater ihn da raus. Also hoch. Er musste hochlaufen. 80 Kilometer, da marschiert man schon ein Stück, auch wenn die gewohnt waren zu laufen. Diese Hirten waren ja gewohnt, waren Nomadenvölker, waren viel unterwegs zu Fuß. Aber muss man erst mal gehen. Ihr wart mit den Jungs unterwegs, da die Wanderung Pfälzerwald, euch haben die Füße wehgetan. Das war gut, ne, dass mal Ende war. 80 Kilometer. Und nach Dothan sind es nochmal circa 20. Also eine weite Fußreise für den jungen Josef. Und er hat aber dieses Ziel, seine Brüder zu finden, dem Auftrag des Vaters gerecht zu werden. Und bei Josef wird seine Unerfahrenheit deutlich in dem Sätzlein im 15. Vers. Er irrte auf dem Feld umher. Wisst ihr, der war ja noch nicht vielleicht so viel unterwegs. Und da wusste er dann nicht mehr, wo sind sie denn jetzt? Und dann begegnet er einem Mann und fragt ihn, ja, ich suche eigentlich meine Brüder. Also der wird ja gefragt, was suchst du? Der Mann fragt ihn, er sagt, ja, ich suche meine Brüder. Und dann kann er ihm sagen, wo sie sind. Er hat das mitbekommen, dass sie weiterziehen nach Dothan, nochmal circa 20 Kilometer weiter in die Richtung nach oben gehend, also Richtung Nord, und um die Brüder zu finden. Über diesen Mann kann man sich Gedanken machen, aber das soll jetzt nicht mein Thema sein. Jakob hatte die Brüder nach Sichem gesendet, oder? Der Vater, am Anfang. Ich will, dass ihr die Herde weidet in Sichem. Wo waren sie? In Dothan. Das ist interessant. Manchmal gehen wir Wege, die Gott uns gar nicht heißt. Manchmal kommen wir an Orte, wo wir gar nicht hin sollten. Aber für Josef war es kein Hindernis. Er suchte sie, er ging an den richtigen Ort und er zögerte nicht, um weiterzugehen, um die Brüder zu finden. Ein schönes Bild auch für den Herrn der Herren, der keinen Weg scheut, um uns nachzugehen. Nichts ist ihm zu schwer, auch nicht der Weg ans Kreuz und nichts ist ihm zu weit. Er kann aus dem kleinen Stall ans Kreuz gehen, ein weiter Weg und ein schwerer Weg. Und er geht diesen Weg. Er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn auch von Gethsemane bis ans Kreuz. Dieses kleine Kind, dieses Menschenkindlein, wenn ich die Malea sehe, jetzt, wir freuen uns ja alle an der Malea, und die kann jetzt laufen, da sieht man so etwas, so ein Abbild dessen. Wisst ihr, Jesus war auch mal so eine Malea, da ging auch mal die ersten Schritte. So klein macht sich dieser große Gott, so klein, um dir und mir zu begegnen. Ist doch wunderbar, welch ein Gott. Der himmlische Vater lässt im Sohn nicht nur eine Botschaft ausgehen. Also er hat ihm nicht ein Brieflein mitgegeben, das war damals eh nicht üblich, sondern er war Bote. So wie Josef Bote Jakobs war, so ist Christus das Wort des Vaters in Person. Das ist hochinteressant. Er ist selbst der Brief. Er ist selbst zu lesen. Wenn wir nicht wissen, wie Gott ist, wenn wir denken, ja, aber Gott, ja, wenn man mit vielen Menschen redet, sagt er, ja, es gibt einen Gott, ich glaube schon. Also, muss was sein. Muss was sein. So ganz zufällig glaube ich auch nicht, dass alles ist. Also, denk schon, dass es einen Gott gibt. Aber irgendwo da draußen muss es eine höhere Intelligenz geben. Irgendwo da draußen muss es etwas geben, was über uns Menschen ist und wacht. Aber ich, was es ist, keine Ahnung. Anonym. Eine große Macht, die viel höher ist wie mein Denken und Fassen. Aber wer das ist, sorry, da kann ich nichts mit anfangen. Ihr Lieben, ich würde das unterschreiben. Wenn nicht Jesus Christus auf diese Erde gekommen wäre und uns den Vater vorgestellt hätte. Wenn wir in Jesus nicht schauen könnten, wie Gott es mit uns meint und wie er ist. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn ich wissen will, wie der Vater im Himmel ist und mit uns meint, muss ich mir Jesus betrachten. Dann kann ich die Evangelien lesen. Dann kann ich horchen, wie er regiert hat in dieser Zeit. Auf vielfältige Weise. Hebräer 1, 1-2a. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Es ist die Rede des Vaters im Sohn. Der Sohn ist das Wort des Vaters. Und die Sehnsucht des Sohnes stimmt mit der Sehnsucht des Vaters überein. Sie fragen nach dem Wohlergehen der Brüder und der ganzen Herde. So wie Josef nicht im Zwang ist, so geht auch Jesus nicht im Zwang. Und er soll Antwort bringen. Finden hier eine Übereinstimmung. Der Vater spricht über dem Sohn das Wort aus. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater hat am Sohn wohlgefallen und der Sohn hat am Willen des Vaters zu tun, wohlgefallen. Sie sind vollkommen eins. Ich und der Vater sind eins. Advent, diese besondere Zeit im Jahr, wo wir Christen an die Ankunft des Ewigen in die Zeit, des Unvergänglichen in die Vergänglichkeit denken. Diese Zeit des Advents ist ein Fragen Gottes an den Menschen. Bist du bereit für mein Kommen? Willst du mich aufnehmen bei dir? Finde ich Raum in deinem Herzen? Hören wir das Wort des geliebten Vaters, den Sohn? Hören wir ihn? Im Advent erhalten wir die Botschaft, dass Gott seinen Sohn senden wird. Das ist ja alles, wenn man die ganzen Vorgeschichten liest, ist das das Thema der ersten Kapitel bei Matthäus, bei Lukas ganz ausdrücklich. Lukas 1, 31 bis 33. Und siehe, du wirst schwanger werden, kündigt Gabriela Maria an. Und einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und, ganz eindeutig, Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Der wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Eine tiefe Wahrheit, die wir wirklich im Kopf haben sollten. Das Heilige, das geboren wird. Also Jesus ist schon das Heilige im Mutterleib. Das Heilige, das geboren wird. Jetzt gibt es nur hier, gibt es über keinen sonst von uns. Gibt es nur über diesen Menschen, Jesus Christus, das Heilige in dir, das Geborene. Im Evangelium nach Lukas finden wir gerade eine Gruppe von Hirten, die draußen auf dem Felde waren. Der Rainer hat es ja auch in der Einleitung kurz gehabt, denen dieses Wort zugerufen wird von einem Engel, am Ende von einer Menge der himmlischen Heerscharen. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Auch Hirten auf dem freien Felde, wie Josef seinen Brüdern auf dem freien Felde begegnet, so begegnen die Engel im Neuen Testament diesen Hirten auf freiem Felde. Wisst ihr, das waren tatsächlich Leute, die nichts gezählt haben. Heute, was wäre das vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht die Rumänen oder die Polen, die draußen auf dem Acker arbeiten, oder die Türken waren es noch vor ein paar Jahren, die draußen auf unseren Feldern den Lauch pflücken, wenn wir sonntags mit dem Rad spazieren fahren. Das wären vielleicht die Hirten. Die so ein bisschen, naja, machen die einfachen Arbeiten. Ganz wichtig, gell? Dankbar. Du hast eine andere Stellung zu ihnen. Du kennst sie und hast sie in deinem Betrieb. Aber viele denken, na ja, einfache Leute. Ja, die bringen die Ernte ein. Wisst ihr, was die Hirten machten? Sie weideten die Opfertiere. Die waren ja nicht weit weg damals, diese Hirten von Bethlehem und Jerusalem. Wahrscheinlich haben die sogar Opfertiere geweidet. Dafür war es gut, dass man die Opfertiere hatte für den Tempel. Aber gezählt hatten sie nichts, sie waren kultisch unrein. Sie galten nichts. Und denen spricht der lebendige Gott mit seinen himmlischen Heerscharen zuerst dieses Wort aus. Euch. Wisst ihr, nicht den Großen, euch, den Geringen, ist heute ein Retter geboren. Euch, was muss die das bewegt haben? Die gingen gleich los, die haben nicht gezögert. Die Hirtenbrüder Josef hatten aber etwas anderes im Sinn. Sie hatten den Tod Josefs im Sinn. Später durften sie sich aufraffen, zu ihm gehen und haben ihm ihr Leben zu verdanken, das Leben der ganzen Sippe, und konnten auch Buße tun. Schöne, schöne Geschichte. Die Hirten, die geistlichen Führer in Gestalt der Hohenpriester und Pharisäer zur Zeit Jesus hatten auch etwas im Sinn. Nämlich zu großen Teil hatten sie im Sinn, diesen Jesus, den sie nicht als den Christus erkannten, zu töten. Sehr früh steht das in den Evangelien, Markus schon im Ende drittes Kapitel. Sie überlegten, wie sie ihn töten können. Und sie auch. Damals, die Brüder, die dachten, Josef ist ein Träumerlein. Guckt da der Träumer mit seinen Träumen, was er träumt, dass wir uns vor ihm mal verneigen sollen. Dass er der sein soll, der über uns ist, der Träumer. Ich glaube, viele dieser Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesus dachten über Jesus genauso. Sie dachten, es ist ein Träumer. Wir müssen uns arrangieren mit Rom. Wir müssen gucken, dass das passt. Wir können keine Unruhen gebrauchen. Wir müssen gucken, dass das nicht zu schlimm wird. Dass, wenn der da Stimmung macht, das können wir nicht gebrauchen. Der passt nicht. Wir müssen gucken, dass wir Bündnisse schmieden. Wie Israel es übrigens immer getan hat, wie es alle Länder tun. Ein Träumer. Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem, sprechen die Hirten auf dem Felde im Lukas-Evangelium, und die Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Wie schön. Welcher Art sind wir? Welcher Art Hirten sind wir? Wie gehen wir mit Jesus um? Zu welcher Art Hirte gehören wir? Zu welcher Sorte Mensch? Wenn uns Gott besuchen kommt, gehören wir zu denen, die sagen, lasst uns mit dem, Gott ist tot, wie Nietzsche, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir erklären Gott einfach für tot. Auch eine schöne, subtile Art, mit Gott umzugehen. Man hat ihn einfach aus dem Leben verbannt, nichts mehr mit mir zu tun. Gehören wir zu denen, die sich eilends auf den Weg machen und froh werden im Herzen, weil sie das Kind in der Krippe sehen und sehen, Gott hat seinen Sohn gesandt. Gehören wir zu den Hirten? Ich wünsche uns, dass wir diejenigen sind, zu denen eine Antwort zum Vater kommt vom Sohn, wo es heißt, ach, er hat viele Dinge falsch gemacht, manches Mal nicht richtig gestanden zu mir, wie vielleicht Petrus, aber er, sie hat mich lieb. Und ich liebe sie ihn auch und will's nicht lassen. Da, wo das Verhältnis zwischen Vater und Sohn stimmt, hohepriesterliches Gebet, so will eigentlich Jesus auch, dass unser Verhältnis zum himmlischen Vater ist, ungetrübt. Dieser Vater fragt nach deinem Wohlergehen, sendet seinen Sohn, wie gehen wir damit um. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ach, lieber Herr, was bist du doch für ein Gott? Unbegreiflich. Niemand hat Gott je geschaut. Aber der Sohn, du, der du vom Vater gekommen bist, du hast ihn offenbart. Ach Herr, wir staunen über dich. Wir können uns die Größe deiner Dimension, die Schönheit deiner Herrlichkeit, die Art deines ganzen Wesens nicht wunderbarer vorstellen, wie es unser Verstand erlaubt. Und doch bist du größer, wunderbarer, schöner, herrlicher, als es mein ganzes Denken zu erfassen vermag. Und obwohl du so bist, willst du nicht bleiben ohne uns. Du, der Heilige, begibst dich in diese rebellische Welt, ja, auch in mein rebellisches Herz, das so voll ist von Widerspruch und von Widerspenstigkeit, von Stolz und Eigenliebe. Und doch machst du dich ganz gering, kehrst bei uns ein, willst uns retten, herausholen aus dieser Finsternis. Lieber Herr, so danken wir dir, dass du solch ein Gott bist, dass du dich auf den Weg machst zu uns. Du bist der, der gekommen ist, und du bist der, der kommen wird. Und wir warten deiner. Und du bist der, der Wohnung nimmt in einem jeglichen Herzen, das sich beugt vor dir und zu sagen vermag, ich bin ein Sünder, ich kann ja nicht ohne dich. Ich komme ja nicht zurecht in meinem Leben ohne dich. Ich brauche dich. Und so dürfen wir kindlich zu dir kommen, zu dir sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch nicht verärgert habe mit dem Text. Und wir wollen zusammen singen das Lied 38, die Strophen 1 und 2. Sieh, dein König kommt zu dir. Sieh, dein König kommt zu dir. Im Gemeinschaftsliederbuch die Strophe 1 und 2, Lied 38. Zu deinen Segen stellen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Allen an den Mikrofonen, einen schönen Adventssonntag, einen vierten, und auch euch natürlich. Und wir hören noch auf ein Nachspiel.